Also stell dir mal zwei Kräfte vor, die gegeneinander arbeiten. Auf der einen Seite die unbändige, kreative, ja manchmal auch chaotische Vielfalt des Lebens selbst.
Eine Kraft, die immer neue Lösungen findet. Die Quellen, die du uns geschickt hast, die geben ihr einen fast schon mythischen Namen. Das Gaia-Prinzip.
Genau. Und auf der anderen Seite steht dann eine starre, normierende, soziale Maschine. Die will alles auf Effizienz, auf Konformität und einen einzigen als normal definierten Weg trimmen.
Wir tauchen heute für dich tief in einer Reihe von Dokumenten ein, die genau diesen Kampf ins Zentrum einer, ja, ziemlich radikalen juristischen Forderung stellen.
Und es geht hier um so viel mehr als nur um Sozialleistungen oder irgendwelche Paragraphen.
Was du uns da vorgelegt hast, diese Mischung aus Verfassungsbeschwerden, Klageschriften und fast schon philosophischen Manifesten.
Ja, das ist ein wilder Mix.
Absolut. Und die fordern nichts Geringeres als eine komplette Neudefinition dessen, was ein menschenwürdiges Leben im 21. Jahrhundert überhaupt ausmacht. Es ist der Versuch, die Würde des Menschen nicht nur als moralischen Appell, sondern als einklagbares materielles Recht zu begreifen.
Genau. Unsere Mission für diese Analyse ist es also, für dich mal die Argumente auseinanderzunehmen, die hier auf sehr überraschende Weise das Grundgesetz, internationales Völkerrecht und sogar Erkenntnisse aus der Neurobiologie miteinander verknüpfen.
Das Ziel der Autoren ist dabei ganz klar. Der Wandel von einem Sozialstaat, der oft nur den Mangel verwaltet, hin zu einem Staat, der aktiv Potenziale freisetzt und Menschen befähigt. Und im absoluten Zentrum von diesem ganzen Gedankengebäude, da steht ein juristisches Wortungetüm. Aber eins, das eine revolutionäre Idee transportiert. Und diesen Begriff müssen wir uns jetzt mal ganz genau anschauen.
Okay, da bin ich gespannt.
Es ist das psychosoziokulturelle Existenzminimum.
Okay, das klingt erstmal, ja, wie ein Begriff aus einem Verwaltungshandbuch. Aber du sagst, da steckt eine Revolution drin. Packen wir das mal aus. Der Ausgangspunkt der ganzen Argumentation ist total überraschend.
Ja, er beginnt nämlich nicht bei Paragraphen, sondern in der Kindheit. Die Quellen formulieren da eine These, die hat's echt in sich. Kinder sind nicht neurotypische Erwachsene in kleiner Form, sondern die lebendige Verkörperung einer natürlichen, entwicklungsbedingten Neurodiversität. Und das Faszinierende ist, das ist keine esoterische Behauptung, sondern das ist neurobiologisch absolut fundiert. Das kindliche Gehirn, das befindet sich in einer Phase extremer Plastizität. Stell es dir vor, wie eine riesige, unbeschriebene Landkarte, auf der unzählige Wege möglich sind.
Okay.
Die Quellen sprechen da von einem regelrechten synaptischen Feuerwerk, also einer massiven Überproduktion an Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Das Gehirn testet quasi im großen Stil, welche Pfade in der jeweiligen Umwelt am besten funktionieren.
Ein synaptisches Feuerwerk, was für ein Wahnsinnsbild. Das heißt ja im Umkehrschluss, wir Erwachsenen, deren Gehirne schon auf Effizienz getrimmt sind, wir laufen eigentlich nur noch mit Glimmstängeln im Kopf herum, verglichen mit dem, was bei einem Kind los ist?
Genau das ist der Punkt. Verhaltensweisen, die wir bei Erwachsenen vorschnell als Störung oder als neurodivergent labeln würden.
Sowas wie Hyperfokus?
Ja, genau. Ein extremer Hyperfokus auf ein Thema, eine ganz besondere sensorische Wahrnehmung, wildes assoziatives Denken. All das ist in der Kindheit die evolutionär vorgesehene Norm. Das ist der Motor für Lernen und für Kreativität. Die Quellen beschreiben die lange, geschützte Kindheit des Menschen als eine geniale, evolutionäre Erfindung.
Aha.
Dies sozusagen ein riesiges Experimentierlabor, das unserer Spezies erlaubt, sich flexibel und innovativ an eine sich ständig wandelnde Welt anzupassen. Neurodiversität ist also kein Systemfehler, sondern ja, das Betriebssystem für Innovation. Das stellt die Dinge ja komplett auf den Kopf. Mir fällt da ein Zitat aus den Unterlagen ein, das trifft den Nagel auf den Kopf. Wenn das Kind aus dem Rahmen fällt, ist der Rahmen zu klein.
Exakt. Und genau an diesem Punkt kollidiert dieses lebendige Gaia-Prinzip mit der sozialen Maschine. Diese Maschine, so die Analyse in den Dokumenten, wird angetrieben von einer Ideologie, die alles auf ökonomische Verwertbarkeit und Normierung ausrichtet.
Okay.
Die kann mit dieser unordentlichen, kreativen Vielfalt halt nichts anfangen. Ihr Ziel ist die Standardisierung des Menschen für den Markt. Und diese Standardisierung wird als ein lebenslanger Prozess der Deformation beschrieben. Das fand ich wirklich ein hartes Wort. Es beginnt schon im Kindergarten, wo freies Spiel zunehmend durch standardisierte Lernziele ersetzt wird. Und es setzt sich in der Schule fort. Die wird in den Papieren als Prägestempel des Kapitals bezeichnet.
Mhm.
Neurodiverse Kinder, die halt anders denken, lernen oder fühlen, werden gezwungen, ihr natürliches Verhalten zu unterdrücken.
Und dieser Prozess ist in der Psychologie als Masking bekannt. Das ist der unheimlich kräftezehrende Versuch, ständig eine normale Fassade aufrechtzuerhalten. Das führt dann zu chronischer Erschöpfung, zu Angststörungen und Depressionen. Man verbrennt quasi seine gesamte Lebensenergie dafür, in einen Rahmen zu passen, für den man nicht gemacht ist. Und das Endprodukt dieses Prozesses, das hat auch einen Namen bekommen, der Homo Consumus. Was genau ist damit gemeint? Der Homo Consumus ist laut den Quellen der Mensch, der perfekt an diese soziale Maschine angepasst ist. Seine ursprüngliche Neugier, sein Spieltrieb, die Autoren nennen das sehr poetisch den göttlichen Funken, die wurden erstickt und durch zwei Dinge ersetzt. Konkurrenzdenken und Konsum.
Das klingt düster.
Ja, das ist dann der Mensch, der seine Wochenenden nicht mehr mit kreativen Hobbys oder in der Gemeinschaft füllt, sondern mit Shopping, weil der Kauf von Produkten die einzige verbliebene Form der Selbstverwirklichung und Identitätsbildung ist. Das Ergebnis, so die These, ist eine Gesellschaft, die von Empathieverlust, Isolation und Entfremdung geprägt ist.
Und dadurch leichter zu kontrollieren ist.
Genau. Das ist für die herrschenden Strukturen natürlich praktisch. Okay, das ist eine ziemlich harte Diagnose, aber die Dokumente bleiben ja nicht dabei stehen. Als Antwort auf diese systemische Degradierung entwickeln sie eben jenes erweiterte juristische Konzept, dieses psychosoziokulturelle Existenzminimum, kurz PSKEM. Lass uns das jetzt mal wirklich auseinandernehmen. Was genau bedeutet das? Es nimmt das, was das Bundesverfassungsgericht bereits als Existenzminimum anerkennt, also ein Dach über dem Kopf, genug zu essen und eine minimale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, und erweitert es um eine entscheidende Dimension.
Und die wäre?
Die psychische Integrität und die Fähigkeit zur Selbstverwirklichung. Lass es uns mal aufschlüsseln. Psycho bedeutet, der Staat hat die Pflicht, die Voraussetzungen für seelische Stabilität und Selbstwirksamkeit zu schaffen. Es reicht halt nicht, dass du nicht verhungerst. Du musst auch die Chance haben, dich als handlungsfähiger Mensch zu erleben. Es geht also nicht nur darum, nicht zu sterben, sondern darum, die Chance zu haben, wirklich zu leben.
Genau. Und dann der Teil soziokulturell. Das bedeutet, Teilhabe ist mehr als nur eine Kinokarte im Monat. Es ist das Recht, an der Gesellschaft mitzuwirken, Beziehungen aufzubauen, sich einbringen zu können, eine sinnvolle Tätigkeit auszuüben. Im Kern sagt dieses Konzept, ein menschenwürdiges Leben ist erst dann gegeben, wenn ein Mensch die realen Werkzeuge in der Hand hat, um seine Persönlichkeit frei zu entfalten. Das klingt ja nach einer wunderbaren philosophischen Idee. Aber wie wird daraus ein knallharter Rechtsanspruch?
Das ist der entscheidende Punkt. Die Argumentation leitet das nicht aus dem Bauchgefühl ab, sondern direkt aus dem Grundgesetz. Zum einen aus Artikel 1, dem Schutz der Menschenwürde, der eben mehr ist als nur die Garantie des Überlebens. Und zum anderen aus Artikel 20, dem Sozialstaatsprinzip.
Das den Staat zum Handeln verpflichtet.
Richtig, zu aktivem Handeln. Und das Ganze bekommt dann nochmal enormen Rückenwind vom Völkerrecht, insbesondere der UN-Behindertenrechtskonvention, kurz UNBRK, und der UN-Kinderrechtskonvention. Beide sind in Deutschland geltendes Recht und stehen im Rang über einfachen Bundesgesetzen. Und sie fordern explizit Inklusion, Teilhabe und die Beseitigung von Barrieren. Das heißt, es ist ein fundamentaler Wechsel in der Perspektive, weg von einer reinen Mangelverwaltung, die die Leute gerade so über Wasser hält, hin zu einer echten Befähigung, die ihnen ein Sprungbrett baut. Du bringst es auf den Punkt. Es geht um Investitionen in Menschen statt um die Verwaltung von Defiziten.
Und diese Befähigung wird dann sehr, sehr konkret. Die wohl provokanteste und ja, bahnbrechendste Forderung in den gesamten Unterlagen ist die nach einem einklagbaren Rechtsanspruch auf Startkapital. Moment mal.
Mhm.
Startkapital als Menschenrecht. Das klingt nach einer Forderung, die in der politischen Debatte sofort als unbezahlbar oder radikal abgetan würde. Wie rechtfertigen die Quellen das?
Sie rechtfertigen es mit einer absolut zwingenden Logik, wenn man sich auf die Lebensrealität vieler Menschen einlässt. Die Quellen belegen, dass der reguläre Arbeitsmarkt für viele neurodivergente Menschen, beispielsweise im Autismus-Spektrum, faktisch eine verschlossene Tür ist.
Warum das?
Die starren Strukturen, die Reizüberflutung in Großraumbüros, die ungeschriebenen sozialen Regeln, all das sind oft unüberwindbare Barrieren. Die Beschäftigungsquote von Autisten auf dem ersten Arbeitsmarkt liegt laut den Dokumenten bei unter 10%.
Unter 10%, Wahnsinn. In Deutschland haben wir ja die freie Berufswahl im Grundgesetz stehen, in Artikel 12. Aber die Quellen scheinen zu argumentieren, dass dieses Recht für manche Menschen nur auf dem Papier existiert. Wo ist da der Haken?
Der Haken ist, dass ein Recht ohne die materiellen Mittel zur Ausübung eine leere Worthülse ist. Was nützt mir das Recht auf freie Berufswahl, wenn der einzige realistische Weg zur wirtschaftlichen Teilhabe, nämlich die Selbstständigkeit, daran scheitert, dass ich kein Kapital für einen Computer, eine Softwarelizenz oder die Miete für ein kleines Büro habe?
Verstehe.
Hier wird die Selbstständigkeit oft nicht als Luxus, sondern als der einzig gangbare Weg zur Selbstbestimmung dargestellt.
Und hier kommt dann das Völkerrecht ins Spiel, nehme ich an.
Exakt. Und das ist der juristische Hammer. Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet den Staat explizit, Selbstständigkeit und Unternehmertum für Menschen mit Behinderungen zu fördern und zu ermöglichen.
Ah, okay.
Damit wird das, was bisher eine Ermessensleistung der Behörden war, eine sogenannte Kannleistung, bei der ein Sachbearbeiter nach Gutdünken entscheidet, zu einer einklagbaren Rechtsspruchpflicht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es geht nicht mehr um ein "Bitte, bitte gebt mir eine Chance", sondern um ein "Ich habe ein verbrieftes Recht darauf, die Werkzeuge für mein eigenes Leben zu bekommen".
Es ist also kein Almosen.
Nein, das Startkapital ist hier kein Almosen und kein Kredit, sondern ein notwendiger Nachteilsausgleich. Die Quellen nennen es sehr treffend die Sauerstoffmaske der Freiheit.
Okay, die juristische Argumentation scheint also wirklich solide zu sein. Aber die Dokumente zeigen ja auch einen jahrzehntelangen, zermürbenden Kampf, um diese Rechte überhaupt durchzusetzen. Ein zentrales Problem scheint eine ganz bestimmte Taktik der Behörden und Gerichte zu sein.
Mhm.
Der Versuch, den legitimen Rechtskampf selbst als eine Art Krankheitssymptom darzustellen.
Das ist ein faszinierender und zugleich erschreckender Mechanismus. In den Dokumenten wird das als administrative Pathologisierung bezeichnet. Stell dir vor, du kämpfst für dein Recht, legst Widerspruch ein, schreibst fundierte Schriftsätze. Anstatt sich mit deinen Argumenten in der Sache auseinanderzusetzen, stempelt das System dich pauschal als wahnhaften Querulanten ab.
Moment, wie bitte?
Ja, dein Engagement, deine Hartnäckigkeit wird nicht als Zeichen von Stärke, sondern als Symptom einer psychischen Störung umgedeutet. Das ist ja eine fast schon kafkaeske Situation. Die wehren sich gegen ein System und das System sagt, seht ihr, dass ihr euch wert ist, der Beweis, dass ihr krank seid. Das ist ja eine perfide Zwickmühle. Wie kommt man aus so etwas überhaupt wieder raus, rein juristisch?
Der entscheidende juristische Hebel, auf den die Strategie in den Quellen abzielt, ist der Amtsermittlungsgrundsatz. Das ist der Paragraph 103 des Sozialgerichtsgesetzes. Und was besagt er? Im Grunde bedeutet das, der Richter darf nicht einfach sagen, naja, die Behörde wird schon recht haben, hier ist die Akte. Er ist gesetzlich verpflichtet, selbst zum Detektiv zu werden und der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Unabhängig davon, was die Behörde in ihrer Akte geschrieben hat. Er muss also seine eigene, unabhängige Untersuchung starten.
Genau. Die Strategie zielt darauf ab, genau das zu erzwingen. Eine unabhängige, multidisziplinäre Begutachtung, die den hohen Standards der UN-Behindertenrechtskonvention entspricht. Also keine 10-Minuten-Begutachtung durch einen Amtsarzt, der nur auf Defizite schaut.
Sondern
eine umfassende Bewertung durch verschiedene Experten. Eine Bewertung, die die Person in ihrer Gesamtheit betrachtet, mit ihren einzigartigen Stärken, ihren Fähigkeiten und den konkreten Barrieren, die ihr von der Gesellschaft in den Weg gelegt werden. Damit wird der Spieß umgedreht.
Prinzip quasi mit den Mitteln des Rechtsstaats gegen die starren Formulare der sozialen Maschine. Fassen wir das alles nochmal für dich zusammen. Wir haben uns heute eine wirklich fundamentale Systemkritik angesehen, die du uns mit deinen Quellen auf den Tisch gelegt hast. Sie stellt die natürliche, lebendige Vielfalt des Menschen, das Gaia-Prinzip, der normierenden, gleichmachenden Kraft einer sozialen Maschine gegenüber.
Und die Kernaussage ist, dass diese erzwungene Normierung nicht nur das Potenzial unzähliger Individuen zerstört, sondern langfristig auch die evolutionäre Anpassungsfähigkeit unserer gesamten Gesellschaft schwächt.
Wir sägen quasi an dem Ast, auf dem wir sitzen.
Genau, indem wir Vielfalt als Fehler behandeln. Die juristische Antwort darauf ist die Forderung nach einem erweiterten, einem psychosoziokulturellen Existenzminimum. Ein Existenzminimum, das über das bloße Überleben hinausgeht und psychische Stabilität sowie reale Werkzeuge zur Selbstbestimmung garantiert. Und das radikalste dieser Werkzeuge, ein einklagbares Recht auf Startkapital, um die freie Berufswahl für alle Menschen zur Realität zu machen. Es ist der Versuch, die Würde des Menschen vom Kopf auf die Füße zu stellen, weg von einer abstrakten Idee hin zu einem konkreten materiellen Anspruch auf die Mittel zur freien Entfaltung.
So, und was bedeutet jetzt alles? Wir lassen dich mit einem letzten, sehr provokanten Gedanken aus den Quellen zurück, den du für dich weiterdenken kannst.
Wenn Neurodiversität das evolutionäre Betriebssystem der Menschheit ist und Kinder seine Updates sind, was bedeutet es für unsere Zukunft, wenn wir diese systemrelevanten Updates systematisch als Fehler behandeln?